Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ja, und diese Woche gibt es natürlich eine neue, frisch gebackene Ausgabe von uns mit Christian Schmicke, dem Chefredakteur von Reise vor neun.
Und mit Sabrina Gander, der Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Und du hast heute in deiner Nähe, vielleicht hören wir sie ja auch nochmal, ich habe sie gerade gehört, Martha bei dir. Wer ist denn Martha?
Martha ist ein Hund, ziemlich klein. Ich würde mal sagen, die wiegt so 6 Kilo. Und ja, die haben wir seit einer Reihe von Jahren. Wir haben die aus dem Tierschutz von Ibiza. Und das ist ein lustiges, kleines Wesen.
Ganz viel Temperament also an deiner Seite. Und wir begrüßen auch gleich den Gast der Woche und du darfst mal erzählen, wen du eingeladen hast und über was ihr gleich sprechen werdet.
Alle reden vom Wetter, wir auch. Und beim Thema Wetter bin ich auch ganz schnell bei Carsten Schwanke. Der zählt ja zu den Gesichtern der Wettervorhersage in der ARD. Und er beschäftigt sich nicht nur mit Wetter, sondern durchaus natürlich auch mit Klimathemen und ist Meteorologe und insofern auch wissenschaftlich mit der ganzen Thematik befasst. Und mit Carsten Schwanke habe ich mich darüber unterhalten, ja, wie eigentlich die Zusammenhänge zwischen Wetter und Klima sind, was sich da im Moment gerade zusammenbraut aus seiner Sicht, welche Konsequenzen das für die Reisebranche hat und wie die Reisebranche darauf möglicherweise reagieren könnte.
Und dass es sein Herzensthema ist, das hört man auch in diesem Gespräch. Hier also der Talk der Woche.
Hallo Carsten.
Hallo Christian.
Wetter- und Klimathemen sind ja im Moment ziemlich präsent. Und wir haben auch gerade wieder so eine interessante Wetterlage. Ne? Hier in Deutschland oder in großen Teilen Deutschlands ist es schon seit längerem ziemlich trocken, während in einigen Orten am Mittelmeer offensichtlich einiges an Wasser runtergekommen ist, die normalerweise als trockener bekannt waren. Bring uns doch mal über das Verhältnis von Wetter, Klima und Klimawandel so ein bisschen auf den Stand. Was tut sich da gerade? Denn wir merken ja schon, dass Extremwetterereignisse in der einen oder anderen Form stark zugenommen haben. Wie hängt das alles miteinander zusammen und was braut sich da zusammen?
Erstmal vielleicht rein wissenschaftlich gesehen, kann man diese beiden Begriffe Wetter und Klima immer noch sauber voneinander trennen. Wetter ist das, was jetzt vor unserer Haustür passiert, was wir gerade am Mittelmeer erleben, was wir bei uns in Deutschland erleben. Es ändert sich jeden Tag. Wetter berührt uns emotional. Klima, da reden wir eher von einem wissenschaftlichen Begriff, nämlich von einem langjährigen Mittelwert, von irgendeinem Wetterparameter, von der Temperatur eines Ortes, eines ganzen Landes, einer Region oder weltweit. Und lange hat man gesagt, dass man das nicht unbedingt in einen Topf werfen sollte, weil das schlecht miteinander vergleichbar ist. Aber letztlich ist es so, dass wir diese weltweite Erwärmung, also den Klimawandel, die Klimaveränderung, natürlich über die Veränderung des Wetters vor unserer Haustür mitbekommen und erleben. Und da messen wir gerade in Europa in den letzten 30, 40 Jahren, also eigentlich so seit Beginn der 1990er Jahre, große Veränderungen. Und zwar zum einen dahingehend, dass zum Beispiel in Deutschland, auch im Nordwesten Europas, also Normandie, Bretagne, britische Inseln, dass dort die Frühjahrs- und Sommermonate immer sonniger werden in den letzten 30 Jahren. Das ist ein deutlicher Zeichen, deutlicher Hinweis darauf, dass wir mehr Hochdruckwetterlagen haben mit einem Hochdruckgebiet über den britischen Inseln, genau wie jetzt auch in diesem Frühjahr. Das ist etwas, was sich zum Beispiel die ältere Generation in früheren Zeiten, in den 70er und 80er Jahren, gar nicht vorstellen konnte. Da ist man immer sofort, sobald man frei hatte, Richtung Süden gefahren, weil es im Norden, im Westen Europas nur geregnet hat und kalt war. Also eine komplette Umstellung der Wetterlage. Also dieser Klimawandel ist nicht nur einfach eine lineare Erhöhung der Temperatur, und linear passiert hier schon mal gar nichts, sondern diese Temperaturerhöhung hat eben auch Auswirkungen auf die Veränderung der großen Drucksysteme, Hochdruckgebiete, Tiefdruckgebiete. Und solange wir zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dieses Frühjahr schaue, wir dieses trockene Wetter in Deutschland haben, aufgrund dieses Hochdruckgebietes bei England, tummeln sich die Tiefdruckgebiete im Süden Europas und bleiben dort auch. Weshalb wir jetzt wieder auch vor kurzem erst wieder Überschwemmungen auf den Balearen hatten. Also deshalb, wir sehen eine Verschiebung der Wettersituation, einhergehend aber mit einer Zunahme an Starkniederschlägen, einer Zunahme an Dürreperioden, die übrigens nicht nur häufiger werden, sondern auch länger andauern. Also du hast mal ein ganz kleiner Einblick in das, was wir in Europa alles erleben in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Bevor wir auf einen konkreten Zusammenhang mit dem Thema Reisen und Touristik kommen, grundsätzlich ist es ja so, dass wenn Extremwetterereignisse gravierender werden und zunehmen, auch die Bedeutung guter Wetterprognosen und zuverlässiger Wetterprognosen steigt, damit sich die Menschen darauf vorbereiten können. Wo stehen wir da aktuell? Also über welchen Zeitraum kannst du heute halbwegs zuverlässig vorhersagen, was sich tun wird und in welche Richtung geht die weitere Entwicklung?
Wir gehen heute davon aus, wir haben etwa 14 bis 15-tägige Vorhersagen in unseren Computern von verschiedenen großen nationalen Wetterdiensten berechnet. Und wir sehen, dass wir eine Großwetterlage, die Veränderung der Großwetterlage für die nächsten 12, 13 Tage ganz gut vorhersagen können. Na, da geht es nicht darum, ob am 12. Tag der Regen schon kommt oder erst am 13. Tag, aber eine Umstellung einer Großwetterlage oder sage ich mal so 10 bis 12, 13 Tage im Voraus, das klappt immer häufiger, ganz gut. Das ist so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Die Frage, wo gibt es morgen Nachmittag Gewitter, das ist auch heute manchmal noch immer sehr schwer vorherzusagen. Also wir können da Regionen in Deutschland oder in Europa eingrenzen. An welchem Ort genau das passiert, das weiß man manchmal erst ein, zwei Stunden vorher. Da sind wir also wirklich auf der Kurzfristvorhersage. Und das ist natürlich wichtig beim Thema Extremwetter, Starkregen, Überschwemmungen. Also wenn wir auch da über Unwetterwarnungen reden, dann sind die manchmal wirklich erst im Live-Modus, ein, zwei Stunden vorher wirklich möglich. Ansonsten die Wettervorhersage für die nächsten 10 bis 12 Tage. Das ist so der Rahmen, den wir abstecken können. Und das, wenn ich meinen Urlaub plane, was ich gerne hätte, nämlich die Antwort auf die Frage, wie wird der nächste Sommer, wie wird der nächste Winter, das wird erforscht. Es gibt solche Jahreszeitenprognosen, aber da können wir immer noch, ehrlich gesagt, in die Glaskugel gucken.
Darauf eine Urlaubsplanung basieren zu lassen, da bewegt man sich weiterhin so im Rahmen von Wahrscheinlichkeiten, aber nicht von Gewissheiten, oder?
Ja, das ist wie gesagt Grundlagenforschung und da können wir aktuell noch keine sauberen Vorhersagen ausführen. Was ich aber merke, ist, auch im Freundeskreis werde ich immer häufiger gefragt, sag mal, kann man eigentlich noch, jetzt gehe ich mal wirklich schon auf den Sommerurlaub am Mittelmeer, den letzten Mal, als wir dort waren, da war es schon unerträglich heiß. Und dann kann ich sagen, ich kann euch nicht sagen, wie der diesjährige Sommer wird, aber ihr solltet davon ausgehen, dass diese Hitzewellen, auch gerade im Süden Europas, die werden nicht weniger, die werden eher zunehmen. Also das ist eine Tendenz, die sich weiter verstärken wird. Und wer sagt, eigentlich kann ich bei Temperaturen von 40 Grad nicht mehr ordentlich draußen unterwegs sein, da muss ich sagen, dann such dir besser eine andere Urlaubsregion, bei der solche Temperaturen unwahrscheinlicher sind. Also geh in die Berge, bleib in Mitteleuropa, geh in den Nordwesten oder nach Nordeuropa. Das heißt, das sind schon Aussagen, die wir treffen können, also Klimaaussagen. Ja, 40 Grad wird es am Mittelmeer im Juli, im August immer häufiger geben.
Nun ist ja die Reisebranche, was dieses Thema angeht, gleichermaßen Täter wie Opfer. Opfer, weil oft auch Urlauber und touristische Regionen von Extremwetterereignissen, Dürren, Waldbränden etc. betroffen sind. Und Täter insofern, als gerade Flugreisen natürlich einen erheblichen Beitrag zum CO2-Ausstoß liefern. Wie ist dein persönlicher Blick auf dieses Spannungsverhältnis?
Wenn ich einen knallharten Klimaschutz mir auf einem Blatt Papier aufzeichne, würde ich natürlich jede Reise verbieten, also so richtig diktatorisch. Ne? Ich als Carsten Schwanke, ich verreise aber auch gerne in den Urlaub. Also ich brauche ja auch, und viele andere Menschen auch, wir brauchen ja diese Erholungsphase. Das könnte man sagen, ja, das kann man aber auch am Badesee vor der Haustür machen. Aber wir wissen auch, wie wichtig auch kulturell zum Beispiel es ist, andere Länder, andere Kulturen kennenzulernen. Das ist jetzt nicht unbedingt immer der Massentourismus Richtung Mittelmeer. Da geht es manchmal auch nur einfach darum, auf der Liege am Pool zu liegen oder am Strand zu liegen. Und das ist natürlich in der Tat ein ziemlich großer Fußabdruck, der dort hinterlassen wird. Und was ich mir wünschen würde, wenn wir zum Beispiel über das Reiseverhalten in Europa nachdenken, wenn wir darauf schauen, oder wenn ich als Außenstehender und auch durchaus als Betroffener darauf schaue, dann frage ich mich, welchen Einfluss nimmt eigentlich die Reisewirtschaft, diese gesamte Branche, auf die Möglichkeiten und auf die Weiterentwicklung von alternativen, umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln in Europa. Also Ausbau von Nachtzügen quer durch Europa. Aber auch bezahlbar. Also das kann sich heute eine vierköpfige Familie eigentlich kaum leisten. Das ist sauteuer. Es ist auf jeden Fall viel teurer, als ins Flugzeug einzusteigen. Also welchen Einfluss nimmt die Reiseindustrie darauf, dass solche Möglichkeiten verbessert werden, dass es dort bessere Angebote und vor allem bezahlbare Angebote gibt, dann könnte man in Europa, auf diesem Kontinent, der ja ein sehr großes Streckennetz an Schienenverkehr hat, zum Beispiel sehr viel tun, um einen umweltfreundlicheren, einen klimafreundlicheren Tourismus auch umzusetzen.
Ist denn dein Eindruck, dass die Reisebranche zum heutigen Zeitpunkt schon etwas unternimmt oder steckt man da eher den Kopf in den Sand?
Mein Eindruck ist, also da darf mich die Reisebranche gerne eines Besseren belehren, ist, dass sie nichts dazu beiträgt. Dass sie also ihre Angebote schnürt, so sehe ich das zumindest, dass es Angebote gibt. Aber wenn es darum geht, dass zum Beispiel der Schnellzugverkehr in Europa verbessert wird, da sehe ich jetzt, oder das ist mir zumindest nicht vorgekommen, dass ich irgendwie die Reisebranche als Triebfeder des Ganzen wahrnehme. Das dürfte gerne lauter und auch energischer passieren.
Es gibt ja immerhin schon erste Schritte dazu, den Klimafußabdruck, den eine Reise verursacht, zumindest transparent zu machen. Das ist natürlich erst ein allererster Schritt, damit Verbraucherinnen und Verbraucher überhaupt in die Lage versetzt werden, zu gucken, was löse ich denn damit aus, wenn ich so unterwegs bin. Aber klar, das ist sicher noch ein weiter Weg. Wenn wir von der Reisebranche als Betroffener sprechen, was kann die denn tun, um resilienter gegen die Entwicklungen, die uns bevorstehen und die ja schon eingesetzt haben, zu werden?
Die Reisebranche hat natürlich in einigen Ländern einen sehr großen wirtschaftlichen Impact. Viele Länder leben zum Großteil oder zu einem bedeutenden Teil vom Tourismus. Und das heißt, dass aus meiner Sicht müssen Lösungen gefunden werden, und zwar zwischen den Reiseveranstaltern, zwischen der Reisebranche und den Akteuren vor Ort, also den betroffenen Ländern, weil die haben ja auch ihre Probleme. Also wenn, sage ich mal, im Süden Europas, in Spanien, Italien, Griechenland, es im Hochsommer in heißen, trockenen Phasen Wasserversorgungsprobleme gibt, dann betrifft das ja auch die dortige Landwirtschaft, dann betrifft es die dortige Bevölkerung, die dort leben, und es betrifft die aber eben auch vom Tourismus leben. Und es betrifft natürlich auch die dortigen Hotelanlagen, also auch die Touristen, die dann vor Ort sind, die dann vielleicht keinen gefüllten Swimmingpool mehr vorfinden oder damit leben müssen, dass es das Wasser für die Dusche vielleicht nicht 24 Stunden rund um die Uhr gibt. Das heißt, hier ist es eigentlich geboten, dass die Reisebranche den Austausch, den intensiven Austausch mit den lokalen Behörden sucht und nach Lösungen sucht und dabei die Bevölkerung unterstützt. Also wenn dann zum Beispiel auch die Reisebranche dort Lösungen mitfinanzieren kann, dann ist man auf einmal in einer ganz anderen Rolle. Dann kann man das natürlich auch im Sinne von Klimaschutz auch publizieren, auch veröffentlichen, auch in den Ursprungsländern, auch in Deutschland. Das heißt, hier könnte die Reisebranche sehr wohl auch einen positiven Impact leisten. Das ist sozusagen diese Arbeit vor Ort, wo ich denke, ja, hier gibt es verschiedene Betroffene, die dort Hand in Hand zusammenarbeiten sollten, weil ansonsten geht das Ganze vor den Bach oder den Bach runter. Dann läuft das Ganze vor die Wand, wenn jeder nur für an sich denkt, jeder nur für sich die Lösungen sucht. Die einen nur daran denken, möglichst lange den Tourismus aufrechtzuerhalten und die anderen stärker darunter leiden. Das ist nicht die Lösung. Und das andere ist, dass eben auch die Reisebranche stärker nach neuen Reisezielen Ausschau halten müsste, wo ich zum Beispiel im Urlaub oder in der Vor- und Nachsaison im Urlaub machen kann, wo ich nicht in der großen Hitze ausgesetzt bin, wo ich nicht den großen Dürreperioden ausgesetzt bin, wo also die klimatischen Bedingungen noch bessere sind.
Viele der Dinge, über die du gesprochen hast, kosten ja auch in irgendeiner Form Geld. Und du hast auch über den Beitrag der Reisebranche, den sie dazu leisten muss, dass in den Zielgebieten bessere Vorkehrungen getroffen werden können und dass man resilienter gegen Unwetter und Ähnliches wird, gesprochen. Müssten denn Reisen deiner Einschätzung nach generell teurer werden?
Wenn ich mir den CO2-Fußabdruck anschaue, dann müssten sie teurer sein, weil das ist natürlich, also den Klimawandel bezahlen ja wir alle. Also deshalb reden wir immer von der Klimagerechtigkeit. Das heißt, alle Menschen auf der Erde, auch die, die nie eine Reise unternehmen, leiden am Ende unter dieser globalen Erwärmung. Den vor allem dann ein Teil, der eher wohlhabende Teil der Weltbevölkerung verursacht. Und von daher müssten aus Gründen der Klimagerechtigkeit Reisen oder generell all unsere Tätigkeiten, bei denen wir den CO2-Fußabdruck erhöhen, müssten mit einem CO2-Preis versehen sein, und zwar mit einem gerechten CO2-Preis. Und die Europäische Union plant das ja ab 2027, dass dann die CO2-Zertifikate auf Kohle, Öl und Gas auch deutlich verstärkt werden. Dann werden wir es merken, dann werden die Preise zunehmen, dann wird es teurer, dann wird das Heizen teurer mit Kohle, Öl und Gas, dann wird aber auch das Reisen, und zwar das Reisen, das den CO2-Fußabdruck erhöht, das wird dann teurer und dann müssten eben auch Flugpreise ansteigen. Ich glaube, das ist aber noch nicht das Ziel, leider, weil weltweit es natürlich ja einen Wettbewerb gibt. Und wenn nur Europa einen CO2-Preis auf die Flugpreise ansetzt, dann werden nicht-europäische Fluggesellschaften davon verschont. Und das ist also eine schwierige Gemengelage. Aber natürlich müssten Reisen teurer werden, die einen großen CO2-Fußabdruck haben. Und das hätte sofort zur Folge, dass man sich manchmal zweimal überlegt, ob die Reise zu dem weit entfernten Ort mit dem Flugzeug eigentlich jetzt sein muss oder ob es nicht eher eine Reise sein könnte, eine Urlaubsreise, die eher regional ist. Also da gibt es so, würde es sofort Bewegungen geben.
Du hast es eben angesprochen, da wird ja auch von den Fluggesellschaften beispielsweise hier in Europa immer wieder darauf hingewiesen, wenn Europa versucht, im Alleingang CO2 höher zu bepreisen, dann nützt das vermutlich, was das weltweite Klima angeht, relativ wenig, solange die Mitbewerber aus Asien, Amerika, Afrika und sonstigen Regionen, zum Beispiel in den Golfstaaten, da nicht mitziehen würden. Du bist ja in diesen Diskussionen deutlich tiefer drin als ich vermutlich. Wie groß ist denn deine Zuversicht, dass es irgendwann mal zu einer Art weltweiter Übereinkunft kommen wird? Es gab ja so ein paar Vorläufer schon mal, aber im Moment, das ist zumindest mein subjektiver Blickwinkel darauf, sind wir davon eigentlich weiter entfernt, als wir es auch schon mal waren, oder?
Das sehe ich auch eher kritisch, weil ich sehe, gerade auch weltweit in der aktuellen Politik werden eher wieder neue Bremsen reingehauen, anstatt dass man zu einer Verschärfung von sozusagen CO2-Verboten kommt, zu einem CO2-Zertifikaten kommt. Das heißt, jede Bremse, die reingehauen wird nach dem Motto, ja, die EU-Berichtspflicht wird um 2 Jahre verschoben und die Autoindustrie bekommt hier doch nochmal irgendwie ein Goodie und muss den Flottengrenzwert nicht so schnell minimieren. Das sind letztlich Punkte, ich verstehe den Druck aus der Wirtschaft, aber das sind natürlich Punkte, die weltweite Erwärmung nicht bremsen, sondern weiter erhöhen. Und mit Blick zum Beispiel auf die Automobilbranche, wir machen alles, diese Verzögerungstaktik führt nicht dazu, dass wir unsere Automobilwirtschaft fit machen für eine elektrifizierte Zukunft. Das heißt, China wird irgendwann mit ganz großen Schritten an uns vorbeiziehen. Und das sehe ich eben auch unternehmerisch, ist das eigentlich der falsche Ansatz, weil wir mit dieser Hinauszögerungstaktik unsere Wirtschaft, unsere Automobilindustrie dazu führen, dass wir noch länger weitermachen wie bisher und nicht innovativ werden. Und genau das Gegenteil müsste eigentlich der Fall sein. Also das ist nicht nachhaltig gedacht im Sinne einer zukunftsfähigen Wirtschaft, wenn wir über die nächsten 10, 20 Jahre reden und nicht nur über die nächsten 2, 3 Jahre. Und Gleiches gilt dann auch für andere Branchen. Flugverkehr. Es wird, glaube ich, sehr schwer sein, weltweit einen CO2-Preis da drauf zu hauen. Nehmen wir mal ab, die Erwärmung schreitet weiter voran. Wir werden eine weitere Verschärfung von Extremwetterereignissen weltweit sehen. Und wir wissen, dass solche Extremwetterereignisse immer auch einen Impact haben auf die jeweilige Bevölkerung und auf die Politik. Also da kann sich keiner von frei machen. Ich habe letztens eine Studie gelesen über Klimaflüchtlinge weltweit, was immer gern vergessen wird. Wir denken dann immer sofort, jetzt mal ganz platt gesagt, die armen Afrikaner kommen zu uns nach Europa. Es wird auch Klimaflüchtlinge im reichen Europa geben. Ich habe gerade gesehen, aufgrund der verstärkten Hurricane-Aktivität in den letzten Jahren in den USA gibt es in den USA aktuell 11 Millionen Klimaflüchtlinge, Binnenflüchtlinge, die aus der Golfregion, die aus Florida abwandern in andere Bundesstaaten Nordamerikas. Das heißt, auch das sind Klimaflüchtlinge, die verlassen bestimmte Orte. Das wird zunehmen und das hat einen Einfluss.
Das ist ja ein interessanter Blick darauf, ne, dass wir das nicht nur für die Zukunft vorhersehen können, dass es irgendwie so kommt, sondern dass wir eigentlich in dieser Entwicklung schon mittendrin sind. Aber wirf doch nochmal einen konkreten Blick in die Glaskugel. Der ist ja bei dir deutlich fundierter als bei mir. Wie wird sich das Ganze in absehbarer Zeit, also sagen wir jetzt mal binnen der nächsten 1 bis 2 Jahrzehnte weiterentwickeln?
Jetzt mal speziell auf die Reisebranche bezogen, in Europa zum Beispiel. Da würde ich sagen, wir werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren zum Beispiel im Wintersport, im Wintertourismus eine starke Entwicklung sehen. Auch ich hätte nicht gedacht, dass die Entwicklung, die wir in den letzten 10 bis 20 Jahren in den Alpen gesehen haben, und zwar vom Wetter her, dass die so schnell so stark kommen würde. Wir haben also heute im Hochwinter, in den letzten 5, 6 Jahren, im Hochwinter, da rede ich von Mitte, Ende Januar, Anfang Februar, wo es eigentlich in den höher gelegenen Skigebieten immer frostig, immer kalt war. Wir haben regelmäßig Warmlufteinbrüche mit Regen bis auf 2.500 Meter Höhe. Das ist etwas, was sich in den letzten 10 Jahren rapide verändert hat. Und diese Entwicklung wird weitergehen. Ich bin mir sicher, dass wir den Wintertourismus, dass wir beim Wintertourismus in den nächsten 10 bis 20 Jahren auch in den Alpen eine große Veränderung, einen starken Rückgang erleben werden, weil sich das Wetter so schnell verändert und das Tauwetter immer häufiger einsetzt, dass den Leuten der Spaß am Skifahren schneller vergehen wird, weil sie keine Lust haben, bei Regen auf der Kunstschneepiste Ski zu fahren und dass die Saison auch kürzer werden wird. Also das ist eine Entwicklung, die ich dort sehe. Und in der Hochsaison im Sommer, Juli, August, werden wir sehen, dass die Hitzewellen im Mittelmeerraum enorm zunehmen. Südfrankreich, Spanien, Italien, Griechenland. Und ich glaube, auch das wird dann eine Folge haben, dass wir ein Umdenken in der reisenden Bevölkerung erleben werden. Also bei den Leuten, die einen Urlaub planen, einen Urlaub durchführen, dass wir wahrscheinlich eine Tendenz Richtung Skandinavien erleben werden. Auch schon in den nächsten 10 bis 20 Jahren.
Lass uns doch vielleicht noch mit einer kleinen anekdotischen Geschichte abschließen. Wir hatten gestern eine kurze Diskussion über das Thema Wetter und Klimawandel und dann sagte ein Kollege, mein Gott, die sollen mir nicht jedes Mal, wenn die dritthöchste Temperatur seit so und so vielen Jahren erreicht ist, mit dem Klimawandel kommen. Das sind keine Nachrichten mehr, das ist doch Pädagogik, was die da machen. Glaubst du, es besteht ein bisschen die Gefahr, dass sich irgendwann die Menschen von dem Thema genervt abwenden?
Ja, das sehe ich ja heute schon. Das ist eigentlich Realität, aber nicht die Masse. Das sind einige, die sich abwenden, die sagen, das ist doch alles hier sozusagen Pädagogik, um das Wort mal aufzugreifen. Ja, das ist Propaganda, die machen uns hier was vor, das ist doch alles gar kein Klimawandel. Die Zahlen, die Daten, die wir sehen, die Messwerte, sie sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Und ich glaube eher, dass auch solche Menschen immer wieder überrascht werden, wenn es eine weitere Verschärfung von Hitzewellen gibt, von Dürreperioden, von Extremereignissen, Starkregen, Überschwemmungen. Das wird nicht mehr eben so zurückzudrehen sein, diese Entwicklung, leider. Und selbst wenn wir den CO2-Ausstoß doch noch drastisch reduzieren sollten, auch dann, es ist ein träges System, diese Atmosphäre, auch dann bleibt es erstmal längere Zeit noch auf einem sehr hohen Plateau, bis sich dann die Temperatur und das Wetter weltweit erholen. Das heißt, die extremen Wetterereignisse, die werden uns weiter begleiten und sie werden zunehmen an Häufigkeit und an Intensität. Und deshalb werden wir uns dem Ganzen, diesem Thema, auch wenn manche Menschen das nicht hören möchten, aber wir werden uns dem nicht entziehen können.
Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Lieber Carsten, vielen Dank für die spannenden Einblicke, die du uns gewährt hast.
Sehr gerne. Ich danke dir.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.